Ich fühle mich schon fast schlecht, dass ich hier im ersten Advent nicht über Advent rede, sondern über zweites Buch Mose. Aber ich möchte einfach gerne ein bisschen diese Serie fortsetzen. Und da doch die Sonntage begrenzt sind, will ich jetzt einfach die Zeit auch nutzen. Und wir wollen uns weiter mit dem zweiten Buch Mose beschäftigen. So, ganz kurz noch eine Wiederholung vom letzten Mal. Da haben wir gesehen, erstes Buch Mose, die Vorgeschichte war es das vorletzte Mal und dann kommt ein Generationenwechsel, nicht nur im Volk Israel, sondern auch beim Pharao, der kannte Josef nicht mehr und dann fing es an, dass das Volk unterdrückt worden ist. Und wir sehen, wie Gott Frauen gebraucht hat, um die Pläne des Pharaos zu vereiteln. Und das war eben die Hebammen, die Mutter Mose, die Tochter des Pharao, die Schwester des Mose, die haben einfach, hat Gott diese Frauen gebraucht, um wirklich seine Pläne durchzuführen. Dann natürlich auch der Mose, der hat gegen das Unrecht gekämpft. Das war ein Mann, der hat ein sehr starkes Empfinden gehabt für Gerechtigkeit und hat gegen Ungerechtigkeit gekämpft und hat es in Ägypten versucht, hat den Ägypter erschlagen, im Volk Israel wollte der Frieden stiften zwischen zwei. Die haben nicht auf ihn gehört und der Mord ist dann publik geworden, er musste fliehen. Im Land Midian, das heutige Saudi-Arabien wahrscheinlich, ist er dann, hat er dann wieder für Recht geschaffen, damals dann auch mit Erfolg, hat so auch seine spätere Frau kennengelernt. Und was wir noch gesehen haben, eben diese Gebetspower, nenne ich mal, Kinder Israel seufzen zu Gott und Gott hört ihr Gebet. Er hört ihr Gebet und das ist ja, was wir oft auch manchmal denken, Herr, wie lange noch, Herr, warum ändert sich nichts? Und so haben die Israeliten das genauso gefragt. Aber das war nicht so, dass Gott taub war oder ignorant war, sondern Gott hat das gehört, ihre Not. Und deswegen haben wir jetzt heute die Fortsetzung und das ist letztendlich, was wir jetzt heute haben, ist letztendlich die Antwort auf ihre Gebete. Das ist jetzt heute dieser Text. Geht nur bis Vers 12, ich habe es falsch reingeschrieben, aber ist nicht so schlimm. So, Exodus, das Buch der Erlösung, und wir kennen dieses Lied. Ich singe es mal. Go down, Moses, way down in Egypt, and tell old Pharaoh, let my people go. Kennen wir aus der Kinder, aus der Jugendstunde, ne? Schönes Lied. Go down, Moses. Und dieses Lied handelt eben von dem Befehl Gottes an Mose, nach Ägypten zu gehen und es aus der Sklaverei zu befreien. Und dieses Lied, das wurde 1861 schon gesungen. In Virginia, in den USA, von farbigen Sklaven. Viele dieser Gospels, dieser Spirituals sind entstanden von diesen Sklaven in den USA. Damit haben sie ihre Hoffnung zum Ausdruck gebracht. Und diese Lieder, die handeln oft vom Himmel. Weil hier auf der Erde haben sie ein schönes Leben gehabt. Ihre Sehnsucht und ihre Hoffnung war der Himmel. Sweet Chariot, Bring Me Home und so, ne? Und diese ganzen Lieder, das ist alles ihre Sehnsucht. Auch dieses Go Down Moses. Eines Tages kommt vielleicht auch ein Moses, der uns rausführt aus dieser Sklaverei. Ja, das war Ausdruck ihrer Hoffnung, dass wie einst Israel befreit worden ist, auch sie eines Tages frei werden dürfen. Und dieses Go Down Moses, das ist heute unser Thema. Wir wollen gemeinsam uns ein bisschen Gedanken machen über die Berufung des Mose. Und ich lese mal die ersten 6 Verse, 2. Mose Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe da, brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Ja, Gott begegnete Mose, und zwar inmitten seines Alltags als Schafhirte. Der ehemalige Prinz von Ägypten, was Mose ja war, hat sich wiedergefunden als Schäfer im Lande Midian. Was für ein sozialer Abstieg. Ja, die ersten 40 Jahre hat er verbracht am Königshof, also zumindest den größten Teil. Und da haben wir das letzte Mal schon gehört, Apostelgeschichte 7. Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und in Werken. Also der war wer. Er war ein gebildeter Mann, ein guter Redner, ein echter Macher. Aber sein erfolgloser Kampf gegen das Unrecht hat ihn nach Midian geführt. Und sein Leben ist völlig, völlig anders verlaufen als geplant. Es war nichts wie geplant. Und die ersten 40 Jahre hatte er sich hinter sich gehabt und die nächsten 40 Jahre war er Hirte, Schafhirte. Schafe, früh Schafe, mittags Schafe, Abend. Ja, und das ist ein müßiges Geschäft. Und vor seinen großen Plänen war nichts mehr übrig geblieben. Er war jetzt inzwischen 80, ja, hat wahrscheinlich schon überlegt, wann er in den Ruhestand gehen kann. Und war offensichtlich auch auf dem Abstellgleis Gottes gelandet. Ich weiß nicht, welche Beziehung er zu Gott hatte. Sicherlich hatte er keine Ambitionen mehr, irgendwas für Gott Großes zu tun. Bis er eines Tages inmitten seines Alltages etwas ganz Merkwürdiges sah und Gott ihm auf eine ganz unerwartete Weise begegnet ist. Es war zunächst ein ganz normaler Tag. Es fing an in der Früh mit seiner Routinearbeit und dann ging er unterwegs und war unterwegs mit den Schafen und hatte keine Ahnung, wie dieser eine Tag sein Leben komplett verändern würde. Und er kam an diesen Berg. Im Nachhinein schreibt er, es ist der Berg Gottes, der Horeb. Und er hatte keine Ahnung, was er eines Tages an diesem Berg noch alles mit Gott erleben würde. Und ja, er sieht, irgendwo brennt ein Dornbusch und scheinbar war das jetzt auch nichts Besonderes, dass ein Dornbusch mal brennt, gerade in der Wüste, in der Hitze. Also es war keine Sandwüste wie die Sahara, da gab es schon Vegetation, aber es war halt ein ödes Land. Und er hat bestimmt schon oft so Dornbüsche gesehen und dann schaut er hin und sieht den Dornbusch und der brennt und dann schaut er wieder weg, ist bei seinen Schafen und nach einer Weile schaut er wieder hin und der brennt immer noch. Und dann brennt er immer noch. Und er brennt weiter und dachte, das ist ja komisch. Der müsste doch schon längst verbrannt sein. Und dachte, da muss ich mal hingehen. Weil so viel Spannendes hatte der Mose in seinem Alltag überhaupt nicht erlebt. Ne? Außer die Schafe war ja ziemlich viel Routine und Langeweile. Also gut, ist er hingegangen. Und Gott hat eben durch diesen Dornbusch seine Aufmerksamkeit erweckt. Mose war neugierig, ging hin und hat dann ein Erlebnis gehabt. Und so denke ich, ist es auch so, dass der Herr auch oft uns in unserem Alltag begegnet, durch, es kann ein Gespräch sein, es kann ein Erlebnis sein, damit er zu uns reden kann. Es können so kleine Dinge im Alltag sein. Ich habe mal eine interessante Geschichte gehört von einer jungen Frau, die ist irgendwo spazieren gegangen und dann ist sie an einem Wasser vorbeigekommen, an einem See oder so. Und da lag ein alter Grabstein drin, das hat irgendjemand entsorgt gehabt, einfach reingeschmissen. Und da war der Name drauf und natürlich Geburtsdatum und Todesdatum. Und was ist zwischen Geburtsdatum und Todesdatum? So ein kleiner Strich, ne? Geboren, da, gestorben, dann und so ein kleiner Strich. Und sie schaut dann das Wasser rein, sieht diesen Grabstein, sieht diese Jahreszahl, sieht diesen kleinen Strich. Und auf einmal wird ihr bewusst, was ist mein Leben? Das ist ein kleiner Strich zwischen zwei Jahreszahlen, meine Geburtszahl und meine Todeszahl. Und dann hat sie überlegt, was mache ich aus meinem Leben? Und dann hat sie ihr Leben wirklich auch ganz Gott zur Verfügung gestellt und sagt, ich will Gott mein Leben lang dienen. Eine kleine Begegnung im Alltag. Nur ein Grabstein, der irgendjemand achtlos oder vielleicht entsorgt hat, keine Ahnung. Und diese kleine Begegnung im Alltag hat Gott sie berufen und gesagt, was willst du aus deinem Leben machen? Dein Leben schaut so kurz wie so ein kleiner Strich. Und der Herr, der kennt auch deine Adresse, der Herr weiß, wo du lebst, er weiß, wo du wohnst, er weiß, wo du arbeitest und der Herr kann dir begegnen. Und denk mal an den David, wo hat Gott den David berufen zum König? Da war er ein Schafhirte, da sagt der Samuel, sind das der Söhne alle, und dann haben sie ihn geholt. Das war seine Berufung, weg von den Schafen. Wo wurde der Elisa berufen? Beim Pflügen, war mitten in der Arbeit, in der Landwirtschaft. Da kommt der Prophet Elia und beruft ihn in seine Nachfolge. Also mitten im Alltag, und das war bei Mose, mitten im Alltag spricht Gott durch ihn. Und Gott begegnet ihm auf eine ganz persönliche Art und Weise. Der Mose nähert sich dem Dornbusch und dann spricht Gott, der Engel des Herrn, das steht ja auch für den Herrn selber, spricht ihn mit dem Namen an. Mose, Mose. Und jetzt weiß ich nicht, warum Gott das öfters tut in der Bibel. Das sehen wir an vielen Stellen, an etlichen Stellen, bei Jakob, bei Samuel, Martha, Paulus und noch andere, wo Gott immer zweimal den Namen sagt. Mose, Mose. Ich weiß es nicht, warum, aber vielleicht will er zum Ausdruck bringen, ich weiß ganz genau, wer du bist. Ich kenne dich genau. Unser Name ist ja Teil unserer Identität. Und was macht es für einen Unterschied, wenn du in ein Geschäft reinkommst? Das passiert mir manchmal. Da komme ich in ein Geschäft rein und dann spricht mich eine Angestellte mit dem Namen an. Das ist, wenn jetzt so eine Metzgerei mal passiert, grüß Gott, Herr Herr, und dann bin ich erstmal erschrocken. Woher kennt ihr meinen Namen? Aber das macht die Sache gleich viel persönlicher. Das ist doch was anderes, wenn ich sage, grüß Gott, als wenn ich sage, grüß Gott, Herr Ott. Das ist eine ganz andere Geschichte. Also, der Name ist was Vertrautes, ist was gehört zu uns. Und wir kennen all den Vers aus dem Propheten Jesaja, wo Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott kennt uns mit Namen. Und wir sehen ja, dass es Gott um eine persönliche Beziehung mit uns geht. Wir sind nicht einer unter 80 Millionen. Wir sind die eine Person, mit der Gott Gemeinschaft haben will. Du bist der eine, die eine, mit der Gott Gemeinschaft haben will. Und Mose reagiert dann auf diese Ansprache Gottes und sagt, hier bin ich. Das heißt, ich bin da und hör dir zu, was du zu sagen hast. Hier bin ich. Und Gott begegnet dem Mose in seiner Heiligkeit. Bevor Gott den Mose beruft und beauftragt, zeigt er ihm erstmal, mit wem er es zu tun hat. Tritt nicht näher heran, Vers 5. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mose muss vor diesem Dornbusch seine Schuhe ausziehen. Es gibt bei uns die Schlehen oder den Weißdorn. Ja, was sind das für, bei uns am, wenn man Wald und am Waldrand, da wachsen viele Weißdorn. Und was meine ich damit? Weghauen, ne? Das, weil die stechen. Und das ist. Aber hier ist ein Dornbusch und der Mose muss seine Schuhe ausziehen vor diesem Dornbusch. Warum? Es ist heiliges Land. Aber was ist an einem Dornbusch heilig? Erst einmal gar nichts. Aber Gottes Gegenwart macht diesen Dornbusch zu einer heiligen Stätte. Und Gott offenbart sich auch dem Mose in einem interessanten Bild, nämlich im Feuer, in der Feuerflamme. Und das Feuer ist ein treffendes Bild für Gott. Warum? Auf der einen Seite zieht Feuer uns an. Ich meine, als Kind habe ich gern gezündelt. Mein Vater war Feuerwehrhauptmann. Und wenn der wüsste, was wir also gezündelt haben. Es zieht uns an. Es wärmt, es gibt Licht. Gestern Abend waren wir nochmal eingeladen zu so einer Einweihungsfeier und da haben die so ein Lagerfeuer gehabt. Ja, da gehe ich natürlich gerne hin. Das ist warm, das ist hell. Aber Feuer ist gleichzeitig so ein Element, wo ich sage, nicht zu nahe. Nahe, aber nicht zu nahe. Denn das kann böse ausgehen. Und deswegen sagt auch Gott, tritt nicht zu nah heran. Du darfst kommen, aber nicht zu nah. Ich bin ein heiliger Gott. Das Feuer hält uns auf Distanz. Mose muss die Schuhe ausziehen und das ist ein Zeichen von Respekt, von Hochachtung vor Gottes Heiligkeit. Mose erkennt damit auch die Autorität Gottes über ihn an und wir sehen das auch in der Reaktion. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Ja, dieses Nahe, aber dann doch, er fürchtete sich, weil er weiß, Gott ist zu fürchten, ist ein verzehrendes Feuer. Und das ist das Paradoxe auch in unserer Beziehung zu Gott. Wenn man das mal schön nachlesen will, dann kann man das bei Martin Luther gut nachlesen, wie er diesen Kampf geführt hat, dieser heilige Gott, den er letztendlich am liebsten losgehabt hätte, die Gerechtigkeit Gottes, und dann doch hingezogen ist zu Gott. Und das ist einfach, dass einerseits Gott die Nähe zu uns sucht, die Gemeinschaft, aber dann, wenn wir erkennen, wer Gott wirklich ist, dann merken wir ganz schnell, dass wir zu ihm gar nicht passen. Dem Petrus, den ging es ähnlich, als er erkannt hat bei diesem Fischzug, wer Jesus war, dann sagt er: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ja, er war von Jesus angezogen, hat gesehen, was er tun kann, und dann aber: Herr, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann sagt der Herr zu ihm: Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Gerade solche Leute, solche Sünder wie du, will ich gebrauchen. Also, das ist so die richtige Haltung, dass wir auf der einen Seite sehen, wir dürfen Gott nahen, aber wir können nicht einfach so nahen. Und im Hebräerbrief lesen wir, dass wir nur aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, aufgrund seines Blutes uns wirklich dem heiligen Gott nahen können. Ansonsten wäre es aussichtslos. Und diese Spannung leben wir, solange wir hier auf Erden sind. Auf der einen Seite unsere Schuld, unsere Sündhaftigkeit, ach, all das Schmutzige, Ekelhafte in unserem Leben, wo man sagt, nee, eigentlich am liebsten weg von Gott. Und auf der anderen Seite doch, wir gehen zu dem, der uns liebt, der für uns am Kreuz gestorben ist. So, dann, also Gott begegnet dem Mose und dann gewährt Gott dem Mose Einblicke. 2. Mose 3, die Verse 7 bis 9. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. Und hier gewährt Gott dem Mose einen Einblick in sein Herz. Durch die Erscheinung am Dornbusch hat Mose verstanden, Gott ist heilig. Aber jetzt gibt Gott ihm noch einen weiteren Einblick. Er zeigt ihm was. Er sagt: Ich bin dieser barmherzige Gott, der voller Mitleid, der voller Erbarmen ist. Ich bin nicht distanziert und gleichgültig gegenüber der Not meines Volkes. Ich habe das Elend meines Volkes sehr wohl gesehen. Ja, sie haben gefragt: Hat er es denn überhaupt gesehen? Ich sage: Ja, ich habe es sehr wohl gesehen, steht extra hier. Ich habe Geschrei gehört. Hört Gott unser Geschrei, unser Gebet? Ja, er hat es gehört. Weiß Gott, wie es mir geht? Ich kenne ihre Schmerzen. Vers 9, siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen. Kommt mein Gebet an? Ja, es ist angekommen. Und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie betrügen. Ich habe gesehen, was andere Menschen euch antun. Ja, seit diesem gescheiterten Befreiungsversuch durch Mose hat sich an der Situation der Israeliten in Ägypten nichts geändert gehabt. Sie waren immer noch Sklaven, wurden immer noch schlecht behandelt. Und dann in ihrer Not haben sie zu Gott geschrien. Und dann die Frage: Hat Gott gehört? Hört Gott Gebet? Und Gott sagt: Ja, ich habe euch nicht vergessen, ich habe euch nicht verlassen, ich habe das Elend gehört, ich habe die Sklaventreiber gesehen, ich bin vertraut mit eurer Situation. Und das sehen wir auch im Neuen Testament, dass der Herr Jesus die Menschen seiner Zeit in ihrer Not, auch in ihrem Elend gesehen hat. Matthäus 9, da heißt es mal: Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und ich habe nachgelesen, dieses Wort, er empfand Mitleid, das müsste man wörtlich übersetzen, ihm zog sie Eingeweide zusammen. Also er war innerlich bewegt, es hat ihn nicht kalt gelassen, die Not der Menschen. Jesus war voller Erbarmen und darum hat er auch eben Kranke geheilt, Hungrige gespeist, Menschen von ihrer Schuld befreit. Und wir sehen hier, Jesus ist das perfekte Abbild des Vaters im Himmel. Gott hat Erbarmen mit uns und der Herr sieht auch deine Not, er hört dein Weinen, er hört dein Beten, dein Flehen und er kennt deine Schmerzen. Und im Hebräerbrief heißt es, dass er unser Hohepriester ist, der Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Also er kennt die Situation, auch damit du sagst: Oh, wann wird es endlich mal anders? Wann wird es endlich, endlich anders? Und dann gibt Gott dem Mose Einblick in seine Pläne. Das sehen wir dann in Vers 8. Als nämlich Gott auf Israel herabgeschaut hat, dann hat er nicht das gesehen, was er für sein Volk vorgesehen hatte. Gott hatte für Israel ein gutes und weites Land, ein fruchtbares Land bereit, ein Land voller Überfluss, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ich habe mir so früher vorgestellt, ne, durch diesen Bach, durch diese Milch und im nächsten ist Honig, aber das ist ein Schmarrn natürlich. Das ist, heißt, das ist ein fruchtbares Land und da gedeiht die Vieh- und die Milchwirtschaft. Da gibt es viel Milch und da gibt es viele Blüten und viele Bäume und viele Sträucher und deswegen gibt es ganz viele Bienen. Ich weiß nicht, ob es damals schon eine Imkerei gab, aber jedenfalls die Wildbienen waren da in den Stöcken. Überall gab es da Wildbienen und da floss der Honig raus aus diesen Baumhöhlen. Also ein Land, in dem Milch und Honig fließt, ein Land im Überfluss. Und Gott sagt, jetzt ist es soweit, jetzt bin ich gekommen, um Israel zu retten und es aus der Sklaverei zu befreien. Ich habe ein gutes Land für sie. Und da sehen wir auch eine Parallele zu uns im Neuen Testament. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist, was Jesus für uns bereit hat. Leben im Überfluss. Das hat Jesus für dich, für mich bereit. Nicht Überfluss jetzt an Geld und Überfluss an materiellen Dingen, das ist jetzt nicht damit eingeschlossen, kann auch sein, muss nicht sein, aber Überfluss an wirklichem Leben, an Vergebung, an Frieden, an Freude, an Hoffnung, an Liebe. Und Evangelium heißt, Jesus ist herabgekommen in diese Welt, um uns aus dem Elend der Sünde, der Verlorenheit, der Hoffnungslosigkeit auch zu befreien und auch von der Knechtschaft der Sünde. Ja, und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wenn das denn tatsächlich so ist, warum ist dennoch so viel Sünde und Gebundenheit in Gottes Volk auch noch heute noch zu finden? Und es gibt keine Sünde in der Welt, die es nicht auch unter uns Christen gibt. Aber wir haben beim Lesen auch die Frage gestellt, sehnen wir uns wirklich genauso stark nach Befreiung von der Knechtschaft der Sünde, wie die Israeliten sich damals nach Befreiung aus der Sklaverei gesehnt haben? Leiden wir wirklich auch unter unseren Charaktersünden, unter irgendwelchen sündigen Gewohnheiten? Ist es wirklich unser Rufen zu Gott, Herr, ich möchte echt auch verändert werden? Und dann sehen wir, wenn wir 2. Buch Mose weiterlesen, einfach ganz was Erschreckendes eigentlich. Schon in Kapitel 16, kaum waren sie draußen, da leidet Israel Mangel. Und was passiert? Sie haben Ägypten verlassen und schon bedauern sie es, dass sie weg sind. Muss man vorstellen, zweimal, 2. Mose 16 und auch in 4. Mose 11, glaube ich nochmal, wären wir doch in Ägypten. Können wir uns das vorstellen? Die haben sich zurückgesehen nach Ägypten. Ich glaube, vielleicht können wir uns das manchmal ganz allzu gut so vorstellen. Die Israeliten, die waren zwar nicht mehr in Ägypten, aber Ägypten war noch in ihren Herzen. Und ich denke, das ist auch unser Punkt. Ne? Gott hat uns erlöst, wir sind Kinder Gottes, wir sind in der Gemeinde, heute Morgen sind wir alle schön fromm, aber was ist in unseren Herzen oft noch drin? Die Sehnsucht nach dem alten Leben. Kann es nicht sein, oder ist es nicht oft so, dass alte sündige Gewohnheiten, dass wir sie so lieb gewonnen haben, dass wir uns hin und wieder mal zurücksehnen? Also ich sage mal ganz ehrlich, ich habe schon manchmal gedacht, es wäre schön, mal so 2 Wochen Urlaub von Gott zu machen. Aber wie blöd ist das? Wie blöd ist dieser Gedanke? Er hat mich errettet aus der Verdammnis, aus der Hölle, aus dem Verderben. Jetzt sehnt man sich zurück an das alte Leben. Gottes Plan mit uns ist nicht ihr Leben in Sünde, in Gebundenheit, sondern ein Leben im Überfluss. Und dazu hat Jesus am Kreuz sein Leben für uns gegeben. Und dafür ist er auferstanden. Wir dürfen aber auch nicht überlesen, was Gott weiter zu Mose sagt in Vers 8. Er sagt, ich führe euch in ein Land, ja, da ist Überfluss, aber an dem Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter. Überfluss, aber auch Kämpfe. Es wird nicht leicht, es wird kein Spaziergang. Und auch unser Christsein ist kein Spaziergang. Wir haben ewiges Leben, ja, wir haben neue Identität, ja, die Schuld ist vergeben. Wir sind erlöst, wir sind Gottes Kinder, aber immer noch in der Welt, immer noch angefochten, immer noch versucht, immer noch zu jeder Sünde fähig. Und wir fallen, das ist einfach auch unser Alltag und auch Realität. Okay, Gott gewährt dem Mose Einblick in sein Herz, die Barmherzigkeit und seine Pläne. Er sagt, okay, es gibt ein gutes Land für Israel und da will ich sie hinbringen. Und jetzt das Dritte. Gott beruft jetzt den Mose und gibt ihm den Auftrag, 10 bis 12. Dann sagt jetzt Gott zu ihm, Vers 10, Go down, Mose, ne? So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, ich will mit dir sein. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Sehen wir vier Dinge. Das erste, Gottes Methode sind Menschen. Gott sagt in Vers 8, ich bin herabgekommen, um sie zu retten aus der Hand der Ägypter. Und da hat der Mose sich gefreut, sagt er, super, endlich greifst du ein. Und vielleicht hat er sich überlegt, warum sagt er das so einem 80-Jährigen, der schon eigentlich längst in Rente ist, warum erzählst du mir das? Und dann kam der Schock, Gott sagt, geh nun hin, denn ich will dich senden. Ist das nicht ein Widerspruch? Vers 8 sagt er, ich will retten, und dann sagt er jetzt aber, geh du hin. Das ist kein Widerspruch, denn Gottes Methode sind nicht Methoden, sondern Menschen. Gott handelt durch Menschen. Denk mal, wie bist du zum Glauben an Jesus gekommen? Durch irgendeinen Menschen. Irgendjemand hat für dich gebetet, jemand hat dich eingeladen oder jemand hat das Evangelium gesagt. Da kam kein Engel, da kam keine Stimme vom Himmel. Das war einfach ein Mensch. Gottes Methode sind Menschen. Und er will auch dich gebrauchen. Du bist seine Methode. Und dann, was wir noch sehen, Gott gebraucht schwache Menschen. Mose sagt, ja, wer bin ich denn? 40 Jahre Schafologie in der Wüste, ja, 40 Jahre nur Hirtenarbeit. Und wir wissen aus der Bibel, dass die Hirten für die Ägypter ein Gräuel waren. Die haben sich deswegen haben sie sich von den Israeliten distanziert. Im Königshof ist er auferzogen worden mit diesem Bewusstsein seiner Würde als Prinz. Und auf einmal war er genau das, was für sie ein Gräuel war. Also was für ein Abstieg. Und deswegen sagt er, ja, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Seine ganze Selbstsicherheit, alle Selbstüberschätzung waren gewichen. Mose war ein leeres Gefäß geworden. Und er hat nicht mehr länger auf seine Kraft und auf seine Stärke vertraut. Aber er hat auch nicht geglaubt, dass Gott ihn noch jemals gebrauchen könnte. Das hat er auch nicht geglaubt. Der Major Ian Thomas, der hat ein schönes Buch geschrieben, Christus in uns, oder Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, oder Christus in euch, die Dynamik des Lebens, so heißt es. Und da hat er einen Satz, steht da drin, da geht es auch um 2. Mose 3, und schreibt er, jeder alte Busch ist zu gebrauchen, wenn nur Gott in ihm brennt. Also hier steht Mose vor diesem brennenden Dornbusch und er sieht, Gott kann diesen Dornbusch gebrauchen, aber er glaubt nicht, dass er mich gebrauchen kann. Und Paulus schreibt, 1. Korinther, das Schwache der Welt hat Gott erwählt, das Unedle der Welt, das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Mose, der mächtig war in Worten und Werken, der musste in der Wüste lernen, dass er ohne dem Herrn ein Nichts war. Es ging nicht mehr um seine Stellung als Pharao, es ging nicht mehr um seine Redegewandtheit, die hier gefragt war. Und hier in der Wüste, da sieht er jetzt, da ist ein Dornbusch, der brauchbar ist für Gott. Warum? Weil Gott in ihm brennt. Und das dürfen auch wir sehen. Gott will auch dein und mein Leben gebrauchen, wenn er in uns brennt. Und das ist das Entscheidende, dass der Herr in uns lebt, dass er in uns brennt, dass er da Raum hat. Und dann kann er auch unser Leben mit all unserer Schwachheit auch gebrauchen. Und das darf Trost auch für uns sein, die wir in irgendeiner Art und Weise in Gottes Reich mitarbeiten. Und glaub nicht, dass die Arbeit, die du tust, zu klein oder zu gering oder zu unbedeutend ist. Glaub's bitte nicht. Treue im Kleinen. Es sind manche Männer Gottes durch unscheinbare Leute zum Glauben gekommen und Gott hat Großes durch diese Leute getan. Und von den Leuten redet man gar nicht mehr, die diese großen Männer Gottes zum Glauben geführt hat. Von denen weiß man, ne? Aber oft waren es irgendwelche unbedeutenden Leute, die Gott gebraucht hat, ganz gewaltig. Und das Dritte, Gott ist mit uns. Gott gibt dem Mose die Zusage, ich will mit dir sein. Das heißt so viel, Moses, es spielt keine Rolle, wer du bist, ob du dich dafür qualifiziert fühlst oder nicht, ob du dich der Aufgabe gewachsen fühlst oder nicht. Wenn ich dir eine Aufgabe gebe, dann kannst du es auch machen. Nicht, der Mose hat sich die Aufgabe gesucht, sondern er hat gesagt, ich habe dir die Aufgabe gegeben. Die Gott schickt, die macht er auch geschickt. Und er sagt, die Hauptsache ist, dass ich dabei bin. Und eines der letzten Worte, die der Herr Jesus Christus hier auf Erden zu seinen Jüngern gesagt hat, war, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und dann sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Alle Welt, das war der Auftrag, Die wussten damals noch gar nicht, wie groß die Welt wirklich war. Und es war ein Auftrag, der letztendlich ihre Kraft und auch ihre Vorstellung auch gesprengt hat. Die wussten von fernen Ländern. Und dann sagte er, ja, jetzt geht hin in alle Welt. Aber was sagt er noch? Keine Angst, sagte er, ich bin mit dabei. Und jeder von uns ist auch berufen, hinzugehen. Und für den einen kann es wirklich bedeuten, dass er seine Heimat verlässt, an einen fremden Ort geht. Für die meisten von uns bedeutet, dass wir hingehen in unser Büro, dass wir hingehen auf unsere Baustelle, dass wir hingehen in die Schule. Und der Herr will uns dort gebrauchen, in unserem Alltag. Und er verspricht, dass er auch bei uns ist, dass er mit dabei ist. Und das darf uns reichen. Und das Letzte, Gott befreit zum Dienst oder auch zur Anbetung. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, Vers 12b, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Was war der Zweck? Warum sollte Mose Israel herausführen? Der Pharao hat Israel zu seinen Dienern gemacht und Gott sagt, nee, sie sind meine Diener. Gott wollte, dass Israel ihm dient, allein dient. Und es ging jetzt hier um die Frage, wer hat das Sagen im Leben der Israeliten? Und das ist auch immer wieder die Frage, wer hat das Sagen in unserem Leben? Wer ist wirklich der Herr? Und wenn wir hier lesen, dass ihr werdet an diesem Berg Gott dienen, dieses Wort für dienen, das wird an anderer Stelle übersetzt mit anbeten. Ihr werdet Gott an diesem Berg anbeten. Gott befreit Israel, damit das Volk ihm allein dient und ihm anbetet. Und da geht es auch in unserem Leben um diese Frage, wem dienen wir? Wem gilt unsere Anbetung? Irgendwas beten wir an. Vielleicht uns selber, vielleicht Materialismus oder was auch immer. Irgendwas beten wir an. Das ist jetzt die Frage. Haben wir Götzen in unserem Herzen oder als Gott in unserem Herzen? Und ich meine, da muss man ehrlich sein, wir haben gegen diese Götzen immer da anzukämpfen. Aber das ist letztendlich die Frage. Der Herr sagt, ich will, dass Israel mir dient an diesem Berg und Gott anbetet. Und schließe ab mit einem Zitat von John Piper, der sagt, das oberste Ziel der Gemeinde ist nicht Mission, sondern die Anbetung. Die Mission gibt es nur, weil es nicht überall Anbetung gibt. Stell dir vor, wenn wir heute Morgen aufstehen und alle Welt, alle Kontinente, überall, geht jeder in den Gottesdienst und betet Gott an. Was soll dann noch die Mission? Dann ist die Mission erfüllt. Weil jeder das tut, wozu er berufen ist, Gott anzubeten, wozu er geschaffen ist, was unsere Bestimmung ist, was wir als Geschöpfe letztendlich tun sollen. Und deswegen, und das Gottes Ziel auch für unser Leben ist, dass wir selber ihm dienen, dass wir seine Anbeter werden. Und wenn wir irgendwo in der Gemeinde dienen, wenn wir irgendeinen Dienst haben, unsere Aufgabe ist es, anderen zu helfen, dem Herrn zu dienen und seine Anbeter zu werden. Und das müsste auch wirklich unser Wunsch sein, dass wir in der Kinder-, in der Jugendarbeit, im Hauskreis, in der Predigt, und das soll jetzt auch mein Ziel heute Morgen für euch sein, dass wenn wir heute rausgehen, dass wir sagen, ja, ich möchte den Herrn anbeten. Das soll mein Wunsch sein, denn dazu bin ich geschaffen, dazu bin ich berufen. Das ist Gottes Ziel auch mit unserem Leben, dass wir ihm dienen und ihn anbeten. Ja, das möchte ich jetzt auch noch tun. Amen.